Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabio Cloneros und ich freue mich heute, Finn, besser bekannt als Fiago, virtuell an meiner Seite zu haben.
Moin.
Schön, dass du am Start bist. Zunächst mal, warum ist Lennart nicht da? Ich denke mal, das ist ganz logisch. Wenn wir über den HSV sprechen, wollen wir jetzt da keinen Werder-Fan haben, der sich darüber rauslässt. Deshalb bist du heute als Verstärkung am Start, Content-Creator, bekannter HSV-Fan und dementsprechend freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich auch über den HSV reden. Vor allem aktuell macht natürlich extrem Spaß.
Du sagst es schon, wir wollen heute über den HSV sprechen. Er ist nach 7 Jahren zurück in der Bundesliga und da passt doch unser neues Format perfekt, und zwar der Kadercheck, den wir heute beim HSV machen würden. Auf welchen Positionen herrscht denn Handlungsbedarf? Welche Spieler könnten den Verein verlassen? Welche Neuzugänge würden wir gerne sehen? Welche Gerüchte gibt es aktuell schon? Und da seid natürlich auch ihr gefragt. Ihr könnt natürlich da gerne eure Meinung direkt in die Kommentare schreiben. Wir sind sehr, sehr gespannt. Bevor wir Position für Position durchgehen, nochmal kurz vielleicht so ein, zwei Fakten. Der HSV kann seinen Etat von 23 Millionen Euro aktuell wohl verdoppeln, dank der TV-Gelder, auf über 40 Millionen. Sportvorstand Stefan Kunz hat schon gesagt, ja, man wird nicht auf Investor Kühne zurückgreifen, was für mich, glaube ich, schon mal ganz angenehm ist. Und er beziffert die Bundesliga-Tauglichkeit des Kaders auf gerade 50%. Heißt, da könnte wohl sehr viel passieren, beziehungsweise da gibt es viel zu tun. Gehst du da mit?
Ja, fand ich auch krass. Also erstmal der erste Punkt finde ich super natürlich auch, ne? Der sagte ja, glaube ich, Kunz sagt ja, glaube ich, das wäre erbärmlich.
Ja.
Wenn wir da jetzt nochmal auf Kühne zurückgreifen würden, ich glaube, das ist auch absolut der richtige Weg, weil die Fehler, die man dann vor einigen Jahren gemacht hat in der ersten Liga, will man jetzt nicht nochmal machen. Die 50% Bundesliga-Tauglichkeit, fand ich, hat sich erstmal hart angehört, wenn man das über den aktuellen eigenen Kader sagt, ne? Dass jeder Zweite irgendwie nicht das Zeug hat, jetzt in der Bundesliga noch mitzumischen. Aber wenn man selber mal so überlegt, wir gehen ja jetzt gleich auch mal den Kader durch, dann kommt das wahrscheinlich schon hin, ne? Muss man ehrlich sagen.
Ja, man muss da so ehrlich sein. Ich habe da nochmal eine kleine Statistik mitgebracht, denn fest steht, der HSV hat kaum Bundesliga-Erfahrung in seinem Kader.
Ja.
Gerade mal 11 Spieler aus dem aktuellen Aufgebot haben mindestens ein Bundesligaspiel absolviert. Insgesamt sind es 707 Bundesligaspiele. Das heißt, wenn du das jetzt auf alle anderen Bundesligisten beziehst, wäre das die wenigste Erfahrung. Da ist ja ein Davy Selke dabei, da ist jetzt gerade noch ein Marco Richter dabei mit knapp 200 Spielen, der fällt weg. Da ist ein Levin Öztunali dabei.
Ich wollte gerade sagen, die meisten Bundesligaspiele haben, sind ja jetzt auch aktuell, außer jetzt ein Selke in dem Fall, Öztunali, ein Richter und ja gut, ein Jatta hat auch noch ein paar Spiele, sind ja nicht die relevantesten im aktuellen Kader. Das kommt ja auch noch dazu, dass die jetzt gar nicht mehr so die Rolle spielen. Also da ist nicht viel mit Bundesliga-Erfahrung, was nächste Saison so auf dem Platz stehen wird, wenn wir den Kader so beibehalten. Da muss man schon was dazu holen.
Und dementsprechend gehen wir jetzt mal Position für Position durch und starten mit der Torwartposition. Im Kader hat der HSV Daniel Heuer-Fernandes 32, 700.000 Euro Marktwert, Matteo Raab 26, 600.000 Euro Marktwert und Hannes Herrmann 20, 150.000 Euro Marktwert. Der Vertrag von Tom Mikkel läuft ja aktuell aus. Da weiß man aber noch nicht, inwiefern er verlängert wird oder nicht. Es gab jetzt aber zuletzt auch Gerüchte um ein Interesse des HSV an Daniel Peretz. Da hat Sky berichtet, dass es schon konkrete Gespräche zwischen dem HSV und dem 24-Jährigen gab. Und der HSV soll dementsprechend eine ernsthafte Option für den Israeli sein, vor allem wenn ein Aufstieg gelingt, was jetzt der Fall ist. Und die Münchner seien bereits über das Interesse informiert. Das heißt, 3 Torhüter sind jetzt schon für die kommende Saison im Kader. Es gibt aber Gerüchte um eine dann wohl mögliche neue Nummer 1. Wie würdest du in die neue Saison gehen? Mit welchen Keeper würdest du da was machen?
Ja, schwierig. Finde ich irgendwie die extrem harte Entscheidung, weil ich meine jetzt wieder gegen Ulm, Heuer-Fernandes hat uns komplett wieder mit dem Elfmeter da wieder gerettet und auch zahlreiche Male in der Saison, ne? Wir lieben den Kerl. Finde ich jetzt irgendwie, das wird mir persönlich extrem wehtun, wenn man sagt, ey, der wird jetzt nicht mehr unsere Nummer 1 sein in der Bundesliga. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Bundesliga ist halt nochmal ein anderes Level und ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, er hat auch noch nicht in der Bundesliga gespielt, damals mit Darmstadt auch nicht, ne?
Ein paar hat er gemacht, aber ist jetzt auch nicht so super erfahren in der Bundesliga, aber ich bin völlig bei dir, es wäre irgendwie, man bringt ihn um seinen Verdienst irgendwie, ne? Also ich glaube, der HSV hat ihm so viel zu verdanken. Du hast das Spiel gegen Ulm schon genannt, das war jetzt so die Kirsche auf der Sahnetorte, aber sonst die ganzen Jahre über, man muss ja auch schon sagen, der HSV hat zu Zweitliga-Zeiten schon ja ihm mal einen Ulreich vor die Nase gesetzt und so weiter. Also da hat er ja auch nicht gelockt oder sowas. Ja. Genau, was überhaupt nicht geklappt hat. Also ich würde mich da irgendwie schwer tun, da jetzt eine neue Nummer 1 zu verpflichten. Einfach aus dem Grund, man hat ihm so viel zu verdanken. Und es ist auch ein guter Keeper. Also er kann am Ball was. Ja. Er ist vielleicht ein Ticken zu klein, aber mein Gott, also musst du, ich glaube, wir kommen ja noch zu anderen Positionen. Es gibt deutlich mehrere Positionen, wo du mehr Handlungsbedarf hast als auf der Torwartposition.
Ja, definitiv. Also ich sehe auch, man könnte vielleicht handeln. Es gibt Möglichkeiten, da sich zu verbessern, aber nicht in dem Ausmaß, dass es jetzt die Priorität sein sollte. Also ich denke, man kann ohne Sorgen mit dem Daniel Heuer-Fernandes auch die Klasse halten. Also es kann auf jeden Fall funktionieren. Von daher vielleicht ja.
Dann gehen wir zu einer Position, wo meiner Meinung nach am meisten getan werden muss. Die Innenverteidigung. Du nickst schon. Ja. Im Kader stehen Sebastian Schonlau, 30, Marktwert 1 Million. Lukas Perrin, 26, Marktwert 1,8 Millionen. Leihrückkehr von Cercle Brügge. Mhm. Abu Bakr Soumahoro, 20, Marktwert 1,8 Millionen. Ist im Winter für 2 Millionen vom Paris FC gekommen. Gui Ramos, 27, Marktwert 800.000, Leihrückkehr von Santa Clara. Und Joel Akiekum, 20, Marktwert 125.000, hat jetzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Offiziell gibt es dann noch Daniel Elfadli, der ist zwar als Sechser gelistet, hat aber jetzt zuletzt ja auch die ganze Zeit Innenverteidiger gespielt, 28, Marktwert 2,5 Millionen. Und vielleicht noch zu erwähnen, da Dennis Hatzikadunic, 26, Marktwert 2 Millionen. Da ist noch offen, inwiefern es da die FIFA-Sonderregelung nochmal gibt im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, ob das nochmal greift oder er nach Rostov zurückkehren muss. Aber das wären quasi die Kandidaten, die jetzt gerade im Kader sind oder waren.
Ja, das ist echt, wie du schon sagst, irgendwie so eine, jetzt ist irgendwie so eine Baustelle geworden. Wir hatten immer damals noch mit Vuskovic auch einen Überfluss an Qualität da auf der Position. Jetzt wird es gerade schwer. Vuskovic in anderthalb Jahren dann wieder zurück, ne?
Korrekt.
Also jetzt für die kommende Saison gar kein Thema. Leider bei Hatzikadunic, der hat sich ja in den letzten paar Monaten extrem geil entwickelt, finde ich. Aber klar, muss man schauen. Ich denke mal, könnte klappen, aber bin da jetzt auch kein FIFA-Experte, dass man da jetzt genau die Regelungen voraussehen kann. Schonlau ist so ein Ding, also Kapitän, immer eine Säule gewesen, aber ist natürlich in den letzten paar Monaten auf dem Platz an Relevanz verloren. Ne? Ich meine, in der Kabine mit Sicherheit noch extrem wichtig. Also das ist so ein Thema mit 50-50 Bundesliga-Tauglichkeit, ob ich jetzt einen Schonlau mit den Tempodefiziten in der Bundesliga in der Startelf sehen würde, muss ich leider sagen, glaube ich nicht.
Es kommt halt immer darauf an, welches Spielsystem du verfolgst, beziehungsweise welche Taktiken du verfolgst. Ich finde, jetzt gegen Darmstadt zum Beispiel, als Schonlau reingekommen ist und du tief standest, war Schonlau ein Top-Innenverteidiger. Wenn du aber hochstehst und viel Raum hinter dir hast, hat er halt Tempodefizite und dann wird's schwierig. So, das ist generell so das Ding, welche Innenverteidiger-Typen möchtest du haben? Möchtest du welche, die spielerisch stark sind und einen Spielaufbau betreiben können? Möchtest du den klassischen Zerstörer von damals, weil du brauchst? Der HSV tendenziell möchte ja auch, glaube ich, diesen spielerischen Ansatz auch in Liga 1 weiter verfolgen. Das heißt, du brauchst, glaube ich, schon auch einen, der spielerisch Lösungen finden könnte.
Klar, und da ist Schonlau natürlich stark im Spielaufbau, finde ich.
Genau.
Ich würde ihn auch auf jeden Fall behalten. Ne? Ich glaube nur nicht, dass ich ihn in der Startelf sehe jetzt. Glaube ich nicht, in den meisten Fällen. Also ein Elfadli, Mega-Entwicklung, für mich eventuell der Transfer des letzten Sommers.
Absolut.
Wo ich ehrlich gesagt auch gar nicht mit so gerechnet hatte, dass der so einschlägt. Jetzt auch als, wie du es schon sagst, eigentlich natürlich im Mittelfeld, aber jetzt auch als Innenverteidiger extrem stark. Den sehe ich auch Bundesliga-tauglich.
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Also der hat mich auch super überrascht. Waren ja schon länger dran. Also, dass er als Sechser stark ist, war klar, aber dass der auf der IV-Position auf einmal dann als Nummer 1 quasi gesetzt ist, hätte ich so auch nicht mitgerechnet. Aber da ist auch die Frage, brauchst du den eher auf 6 wieder? Spielst du halt weiterhin diese Dreierrolle im Mittelfeld? Spielst du dann 4-4-2? Es gibt noch sehr, sehr, sehr viele Fragen.
Extrem, da sieht man schon, das sind so viele Variablen jetzt schon, bevor man noch über neue redet, erstmal über den aktuellen Kader, gibt es schon so viele Fragen. Aber prinzipiell ein Elfadli ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall in der Bundesliga sehe. Das finde ich klar.
Ja, zu 100%. Der hat meiner Meinung nach auch auf jeden Fall Bundesliga-Tauglichkeit. Nichtsdestotrotz, es gibt schon ein paar Gerüchte, beziehungsweise ein Gerücht um ein aufstrebendes Talent. Leopold Wurm, 19 Jahre alt, 1,5 Millionen Marktwert, spielt aktuell bei Jahn Regensburg, ist mit denen abgestiegen. Finde ich als Option Nummer 4 für die Zukunft vielleicht interessant, aber das ist jetzt auch keine Sofortverstärkung, wo ich sage, ja, den musst du holen, damit wir in der IV in der Bundesliga ja breit und gut genug aufgestellt sind.
Ja, nee, gehe ich mit. Also ist auch, glaube ich, relativ gut aus. Zumindest Transfermarkt sagt, dass das relativ likely ist. Ist bei der Gerüchteküche jetzt der wahrscheinlichste anscheinend.
Ich glaube schon, man hat als HSV, gab auch andere Zweitligisten, die interessiert gewesen sein sollen, hat man jetzt die besseren Karten. Aber wie gesagt, wir haben ja auch selber jetzt einen Soumahoro noch gar nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, den haben wir in einem Kader, was der anscheinend auch ein großes Talent ist, aber wir können ihn gar nicht bewerten, ne?
Eben, genau. Also hat noch kein Spiel gemacht. Man hat 2 Millionen investiert. Da glaube ich schon, dass man jetzt zumindest ihm eine gute Vorbereitung gibt oder eine komplette Vorbereitung gibt und dann halt auch mal quasi einmal die IV-Position komplett auf links dreht und schaut, ja, wer kann sich da im Endeffekt jetzt durchsetzen? Welche Attribute sind gefragt? Wir bezüglich welche Attribute sind gefragt? Wir haben natürlich auch im Transfermarktforum herumgestöbert, welche Kandidaten es da so gibt, wen ihr euch so wünscht, beziehungsweise wen wir uns so wünschen. TM-User Firecracker HSV hat geschrieben und ich glaube, der Name, den Namen kennen alle HSV-Fans, den Nachnamen zumindest und den Vornamen wahrscheinlich auch. Vielleicht weißt du schon, auf wen ich hinaus will. Firecracker HSV schreibt, bitte Luka Vuskovic ausleihen für 1 bis 2 Jahre. Es macht Sinn für alle Seiten. Bundesliga ist nach Belgien ein guter Sprung. Er wird in einer Mannschaft spielen, die sowohl mit als auch gegen den Ball gute Abläufe hat. Zudem sind wir bei Standards gut. Der Mann hat 7 Tore geschossen, davon 5 mit dem Kopf. Er ist emotional mit dem Verein verbunden, sieht man an seinem Social Media Verhalten. Sein Bruder ist hier, weiß schon, auf welcher Ebene dieser Verein für seine Spieler einsetzt. Er ist stark mit und gegen den Ball. Er ist einfach der perfekte Fit.
Wow, sehr schön geschrieben. Hätte ich nicht besser sagen können. Ja, das wäre natürlich der Hammer, ne? Ich meine, ich glaube, der hat einen Marktwert von 12 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist natürlich
richtig, Tottenham hat ihn erst für 11 verpflichtet jetzt.
Ja, ich glaube jetzt genau, ein Jahr ausgeliehen, Westerlo, ne? Und jetzt geht der Kredit fix zu Tottenham. Aber da auch die Frage, ja, ob der Premier League direkt starten oder spielen wird, eine Rolle spielen kann. Deswegen ist das, also ich würde es nicht ausschließen, weil Premier League ist halt eine andere Hausnummer. Er hat noch nie in der Top-5-Liga gespielt, hat in Kroatien gespielt, hat jetzt in Belgien gespielt. Und theoretisch, wenn man sagt, irgendwie 2 Jahre ausleihen, sagt er jetzt, dann wäre das ja quasi erste Jahr er, zweite Jahr dann das Traumszenario, theoretisch er mit seinem Bruder. Das also wäre natürlich, besser geht nicht, so auf emotionaler Ebene, ne? Und er war ja mit seinem Bruder da, er hat ja, wie er sagt, er hat ja dann auch HSV gepostet und so mit blauen Herzen. Also ich glaube, dass er weiß, wie dieser Verein für seine Spieler sich einsetzt, das ist schon, das auf jeden Fall, klar durch seinen Bruder. Und das wäre natürlich ein Königstransfer, ne? Also das ist ein richtig großes Talent. Aber muss man halt gucken, ob man das realisieren kann oder ob Tottenham überhaupt ausleihen will. Vielleicht planen sie auch schon mit ihm.
Richtig, genau. Man hat jetzt, wie gesagt, 11 Millionen für einen 18-Jährigen investiert. Das ist gut. Die Premier League-Clubs geben gerne mal viel Geld aus.
Ja, für diesen Sitz, für junge Spieler, aber trotzdem, ne?
Eben, da muss man schon mal gucken. Tottenham gerade jetzt in dieser Saison ja auch sehr, sehr, sehr viel Probleme gehabt auf der Innenverteidigerposition, hauptsächlich aus Verletzungsgründen. Da weiß man schon auch aus jetzt den Erfahrungen, da kann man vielleicht mal 5, 6 im Kader brauchen, anstatt nur 3, 4.
Ja.
Aber ich glaube schon, wie auch der User das geschrieben hat, von Belgien direkt in die Premier League. Es ist möglich, keine Frage. Kann ja immer schnell gehen. Aber ich glaube, jetzt so ein in Anführungsstrichen Zwischenschritt nochmal Bundesliga wäre traumhaft. Ich als HSV-Fan jetzt spreche ich als Fan und wie ich jetzt nicht als Content-Creator. Es wäre einfach unfassbar geil. Ich würde so abfeiern, wenn das passieren würde.
Komplett.
Ich kann es mir auch, wie gesagt, vorstellen, dass da diese, aufgrund der Verbundenheit, dass da eine Chance besteht. Da hängt es, glaube ich, einfach zu 100% an Tottenham, was deren Pläne mit ihm sind. Wenn sie mit ihm planen, haben wir keine Chance. Wenn sie nicht mit ihm planen, vorerst zumindest jetzt für die Saison, haben wir, glaube ich, schon eine realistische Chance.
Ja, definitiv. Und ich glaube, wenn die Chance besteht, dann wird ein Kunst das auch versuchen, also mit Sicherheit.
Ja, wäre fatal, wenn nicht, glaube ich. Ich meine, die Verbindung ist ja jetzt da mit dem Bruder quasi, dass man da ja relativ schnell, glaube ich, an ihn rankommen würde. Ich habe noch 2, 3 andere Vorschläge, die ich jetzt machen würde.
Okay,
ich muss ja mal sagen, ob du das als gut betrachtest, ob das realistisch ist oder nicht. Der eine ist mehr, der andere ist weniger realistisch. Ein Vorschlag wäre Moritz Jens, 26, Marktwert 6 Millionen, aktuell von Wolfsburg an Mainz ausgeliehen. Die haben eine Kaufoption, aber es sieht aktuell nicht danach aus, dass die gezogen wird. Hat in Wolfsburg Vertrag bis 2027. Ja, der ist verletzungsanfällig.
Keine Frage.
Aber wenn der fit ist, finde ich, ist das einer, der zu den stärksten Innenverteidiger der Liga werden könnte. Das hat er bei Schalke bewiesen, das hat er bei Wolfsburg bewiesen. Jetzt bei Mainz, wenn er fit war und gespielt hat, eigentlich auch. Bei Wolfsburg scheint jetzt aber auch nicht so richtig so eine Zukunft zu haben. Und ich glaube, das ist jemand, den du sofort als Abwehrchef integrieren kannst, der sowohl Stärken auch mit dem Ball hat, aber vor allem halt gegen den Ball bei tiefstehenden Teams richtig, richtig stark ist.
Ja, guter Call. Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt für uns als Option. Aber hast du recht. Also der hat mir bei Schalke damals extrem gut gefallen. Abwehrchef sagst du auch als Präsenz auf dem Platz, glaube ich, ein Typ, den man auf jeden Fall gebrauchen kann. Also muss man überlegen, für wie viel der halt zu haben wäre. Ne? Also 6 Millionen sagst du gerade Marktwert.
Genau, es steht und fällt damit. Also es ist die Frage, wie gesagt, was möchte der aktuelle Verein mit dem Spieler machen? Wenn sie nicht auf ihn setzen, kann ich mir schon vorstellen, dass du da vielleicht für 4, 5 an ihn rankommen könntest. Und ich glaube, wie gesagt, du musst das meiste Geld meiner Meinung nach in der Innenverteidigung ausgeben. Dann ist das Geld, was ich auch ausgeben würde. Ich
wollte gerade sagen, ja, definitiv. Also Innenverteidigung ist eine Position, da müssen wir investieren. Weil das sind einfach, also wer weiß, ne? Kann auch sein, dass ein Sumahoro jetzt mega einsteht, aber das kann keiner von jetzt beurteilen. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass da jetzt keiner irgendwie, den wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben, eine riesen Explosion machen wird. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mindestens einen Klassenspieler holen. Deswegen, ja, warum nicht? Das wär auch interessant.
Dann gehe ich weiter zu meinem zweiten Kandidat von einem Absteiger. Tim Oermann, 21, Marktwert 5 Millionen, aktuell beim VfL Bochum. Okay. Ja, Leverkusen ist an ihm dran. Die sollen auch sich schon mit ihm einig sein. Aber je nachdem, was Leverkusen vielleicht noch auf der Innenverteidigung, in der Innenverteidigerposition macht, vielleicht doch gar nicht so unrealistisch, dass man ihn dann vielleicht direkt ausleihen könnte. Kann auch zudem noch auf der Rechtsverteidigerposition spielen, was, glaube ich, auch relativ interessant sein könnte.
Ja, habe ich tatsächlich interessant. Habe ich auch auf dem Zettel gehabt. Weil klar, Absteiger, also das sind halt Spieler, die haben Bundesliga gespielt. Und Absteiger sind halt immer, das ist halt immer so ein gefundenes Fressen für einen Aufsteiger. Ja, das ist so. Da muss man sich immer erkundigen. Und das ist halt ein junger deutscher Innenverteidiger, der, wie du sagst, flexibel noch ist. Klar, Leverkusen, denke ich mal, also wenn Leverkusen ihn haben will, ich glaube, sie wollen ihn haben, ich glaube, das ist auch schon relativ weit. Haben wir da zum Kaufen keine Chance, glaube ich. Aber wie du schon sagst, wer weiß, ob der direkt bei Leverkusen eine Rolle spielen wird. Klar, da geht jetzt Tah, aber ob er Tah ersetzen wird, 1:1, glaube ich, definitiv nicht. Da wird es andere Kandidaten kurzfristig geben, von daher könnte eine Option sein, ja, für eine Laie. Ja. Definitiv, vielleicht 2 Jahre, mal schauen.
Dritter Kandidat im Bunde wäre einer, der im Winter schon ein Kandidat war, und zwar Dominik Prípic von Hajduk Split. Da konnte man sich im Winter jetzt nicht auf eine Ablöse einigen. Ich finde, jetzt könnte man einen neuen Versuch nochmal starten. Auch junger Innenverteidiger, kroatischer U21-Nationalspieler. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, auch schon ein paar Verbindungen. Der Draht ist da. Wäre jetzt, glaube ich, nicht meine A-Lösung, um ehrlich zu sein. Aber je nachdem, wenn die A-Lösung nicht funktioniert, ist das, glaube ich, trotzdem einer, der nahe liegt und auf der Hand liegt.
Ja, nee, habe ich jetzt vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen habe ich den geschaut, habe ich gescoutet für den HSV. Ja, war ich bei Hajduk gegen Dynamo im Stadion beim Derby da, hat er auch gespielt. Also ja, klar, Hajduk hat zwar verloren, aber trotzdem hat er auf jeden Fall ein paar coole Ansätze gehabt. Und klar, da wäre die Verbindung Hajduk mit Vuskovic wieder auch. Aber hast schon recht, vielleicht jetzt nicht die erste Option, aber kein schlechter, glaube ich.
Wir haben schon jetzt Spieler uns rausgesucht, die auch auf der Rechtsverteidigerposition spielen könnten. Dann lass uns mal zur Position des Rechtsverteidigers gehen. Im Kader stehen William Mikkel Bronsis, 21, Marktwert 1,5 Millionen, Silvan Hefti, 27, Marktwert 1,5 Millionen Euro und Nicolas Oliveira, Marktwert 300.000, 21 Jahre alt. Da finde ich, Mikkel Bronsis hat sich zuletzt sehr, sehr stark entwickelt, aber finde ich ein ganz großes Aber, da ist defensiv weiterhin ja sehr, sehr schwankend. Und da war es schon teilweise lückig in der zweiten Liga und ich glaube, in der ersten Liga wird er noch viel, 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 viel mehr gefordert werden. Natürlich, er ist erst 21, entwicklungsfähig, aber ich glaube, da sollte man auch nochmal tätig werden. Und da habe ich einen Wunschkandidaten, den äußere ich auch direkt, weil das ist für mich der absolute No-Brainer, dass du dich um diesen Spieler bemühen musst. Und zwar ist es Elias Baum von Elversberg. Ja. Super starke Saison, 3 Tore, 7 Vorlage, 19 Jahre alt, Marktwert 15 Millionen, wollte ich schon sagen. Marktwert 5 Millionen, so weit ist es noch nicht.
5 von Millionen.
Frankfurt aus, genau, 5 Millionen. Von Frankfurt ausgeliehen, dort Vertrag bis 2028.
Wie siehst du das? Kann man den fest verpflichten oder wäre es auch eine Laie in deinen Augen?
Den wirst du nicht fest verpflichten.
Ich wollte gerade sagen, weil das wäre schon ein bisschen too much, glaube ich. Ne? Frankfurt wird jetzt auch die Entwicklung gut mitbekommen haben.
Ja, natürlich. Also das wäre fatal von Frankfurt, wenn sie den jetzt für 5 Millionen in Anführungsstrichen verscherbeln würden. Das Gute für uns wäre oder ist gerade, Frankfurt hat auf der Position schon sehr viele junge Spieler, die ihre Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt haben. Und ich glaube dementsprechend nicht, dass er halt direkt die erste Wahl wäre bei Frankfurt nach Rückkehr. Und da kann ich schon vorstellen, dass jetzt sein nächster Schritt halt wäre, nicht mehr Laie in die zweite Liga, sondern halt Laie in die erste Liga, um das jetzt auch zeigen zu können. Mhm. Da könnte der HSV gute Karten haben, je nachdem halt auch, was Elversberg macht. Ne? Wenn die jetzt aufsteigen, kann ich mir natürlich auch schon vorstellen, dass man halt sagt, gut, das hat jetzt gut geklappt, dann verlängern wir das einfach um ein Jahr. Wenn sie nicht aufsteigen sollten, kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein Aufsteiger wie der HSV gute Chancen hätte, ihn zu verpflichten. Und wenn das so sein sollte, würde ich sagen, musst du das machen, auch wenn es nur eine Leihe ist.
Ja, nee, definitiv. Also, wie du schon sagst, hängt an Elversberg. Ich glaube, macht auch für ihn keinen Sinn, wenn sie jetzt wirklich aufsteigen, dann zum anderen Bundesligisten zu wechseln. Würde ich auch an der Stelle dann wahrscheinlich auch nicht machen, aber das Coole ist bei ihm halt auch, er kann theoretisch auch links spielen, er kann auch etwas offensiver spielen, also auch ein flexibler Spieler, den man gut vielseitig einsetzen kann und halt einer der Top-Talente der zweiten Liga diese Saison, also einer der Top-Teenager, vielleicht der beste Teenager der zweiten Liga, finde ich. Krasse Entwicklung und haben viele vielleicht nicht so auf dem Radar, weil er nur bei Elversberg spielt, was jetzt so die Medienpräsenz angeht. Ja. Aber der Marktwert zeigt es ja auch, ne? Bei Transfer mal 5 Millionen. Ich weiß nicht, ob es der wertvollste Elversberg-Spieler schon ist oder einer der wertvollsten auf jeden Fall.
Müsste der wertvollste
sein. Ne? Und krass, mit 19 Jahren crazy, das wäre natürlich ein absoluter Wunschtransfer.
Ihr habt es jetzt schon gemerkt in der Verteidigung, es gibt viel zu tun,
viel
Redebedarf auf einer Position, aber nicht, meiner Meinung nach, die Linksverteidigungsposition. Man hat Miro Muheim im Kader, 27, Marktwert 3 Millionen, wo man jetzt erst wieder gesehen hat, wie unfassbar wichtig dieser Spieler ist. Und Noah Katterbach, 24, Marktwert 600.000, kommt jetzt langsam wieder von seinem Kreuzbandriss zurück, kann ja auch auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Da steht und fällt alles mit Miro Muheim. Gibt es einen Verein, der ihn verpflichten möchte, dann ja, klopfen wir aufs Holz und sagen, bitte nicht.
Ja.
Der muss bei uns bleiben, den musst du auch irgendwie halten. Schweizer Nationalspieler, super Entwicklung genommen. Ja, sowohl defensiv als auch offensiv. Ich weiß noch, dass man so vor zwei, drei, vier Jahren ein bisschen mal gemeckert hat, dass er defensiv ein bisschen schwach ist. Aber wenn man jetzt sieht, als er gefehlt hat, wie Harakiri das da teilweise war, dann sieht man mal, was man wirklich an ihm hat. Und dementsprechend, da muss man nichts machen und man muss nur hoffen, dass kein Verein ihn auf dem Zettel hat.
Ja, also ich glaube, viele haben ihn auf dem Zettel. Wäre fatal, wenn die Vereine ihn nicht auf dem Zettel haben. Aber ich glaube, dass er jetzt wenn wir nicht aufgestiegen wären, dann wäre er zu 100% weg gewesen. Weil der Mann muss, der ist zu gut für die zweite Liga. Das hat man jetzt wieder gesehen. Aber jetzt mit dem Aufstieg, glaube ich, hat man gute Chancen, ihn zu halten und wird auch alles daran tun. Also alles andere wäre bescheuert. Und dann hat man halt mit Noah, mit Katterbach einen coolen Backup, der auch Bundesliga schon gespielt hat. Mit den jungen Jahren. Und finde ich auch ein Riesenspieler, ist leider ja natürlich verletzungsanfällig, aber der auch, wenn er jetzt wieder fit ist, auf jeden Fall seine Spielzeit bekommen sollte, finde ich. Aber der auch auf anderen Positionen noch spielen kann. Deswegen finde ich auch, links muss man definitiv nichts machen, nur halten.
Dann sind wir uns auf jeden Fall einig. Wenn wir jetzt mit der Verteidigung durch sind, wie viel Spieler würdest du für die Verteidigung verpflichten? Ich sag, es ist super schwierig. Natürlich, wir schauen in die Glaskugel.
Ja.
ich würde mir jetzt mal behaupten, 1 bis 2 Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger.
Ich hätte jetzt auch gesagt, insgesamt 2 Spieler. Vielleicht einen, der irgendwie im Idealfall Mitte und rechts spielen kann. Das wäre natürlich cool. Und dann noch einen für, und dann noch, also Innenverteidigung sehe ich den meisten Bedarf. Rechts müssen wir auf jeden Fall mindestens einen verpflichten, der auch rechts spielen kann, weil du schon sagst, Mikkel Bronze, die super Entwicklung. Aber halt defensiv wird das wahrscheinlich kritisch werden in der Bundesliga. Deswegen würde ich auch sagen, 2 Spieler. Kommt natürlich darauf an, ob wir noch Verletzungen haben. Ich hoffe nicht. Aber wenn alle fit bleiben so und der Kader so bleibt, dann würde ich sagen, 2 Spieler.
Schreibt ihr natürlich auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare von den Vorschlägen, die wir jetzt gemacht haben. Ist da jemand dabei, wo ihr sagt, ja, das ist realistisch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ihr habt noch andere Namen, dann schreibt sie natürlich auch gerne in die Kommentare. Wir sind dafür alles offen und sehr gespannt, wie eure Ideen da so sind. Dann lasst uns ins Mittelfeld gehen.
Gerne.
Wir fassen die Position des defensiven und zentralen Mittelfelds mal ein bisschen zusammen. HSV spielt ja mit dem klassischen Sechser und 2 Achtern davor. Deshalb sagen wir mal alles als defensiver Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler bei uns bei Transfermarkt als Hauptposition fassen wir mal zusammen. Im Kader stehen Jonas Meffer, 30, Marktwert 1 Million. Lukas Poreba, 25, Marktwert 1 Million. Ludovic Reis, 24, Marktwert 3,5 Millionen. Wie gesagt, Daniel Fadli, noch den wir jetzt ja auch in der Innenverteidigung schon genannt haben. Immanuel Ferrei, 24, Marktwert 2 Millionen. Bilal Yalcinkaya, 19, Marktwert 300.000. Und aktuell offen ist noch die Zukunft von Adam Karabec. Tscheche ist von Sparta Prag ausgeliehen. HSV besitzt eine Kaufoption, die soll wohl bei knapp über 4 Millionen Euro liegen. Da weiß man noch nicht, inwiefern man die zieht oder nicht. Und Stand jetzt ist noch Marco Richter im Kader, aber die Leihe wird wohl nicht verlängert.
Ja, definitiv nicht. Also Richter, cooler Typ, aber ich glaube, es hat einfach nicht gepasst. Und da denke ich mal, wird es auf jeden Fall den Abschied geben. Karabec ist halt interessant, ne? Hat bei euch sogar einen 5 Millionen Marktwert, sehe ich gerade. Aber wir reden immer davon, dass, ich glaube, ursprünglich wurde ja mal von 3 Millionen Kaufoptionen geredet. Jetzt sind es ja, glaube ich, 4,2 plus Boni, wurde so berichtet. Und da reden alle davon, dass es viel zu viel ist. Wenn man es mit dem Transfermarktwert vergleicht, wäre es sogar mehr oder weniger gerecht. Aber ich glaube, da wird der HSV versuchen, die Ablöse noch zu drücken mit Sparta, noch verhandeln. Mhm. Und weil ich glaube, für 4,2 plus an die Boni wird man ihn nicht holen. Ich mag ihn, ist ein cooler Spieler. Ich finde, er hat auch eine super Saison gespielt. Vor allem jetzt nach den ersten paar Monaten war ein bisschen vielleicht schwierig, dann kam er immer besser rein. Aber es ist natürlich viel Geld, den man vielleicht bis zu 5 Millionen dann im Endeffekt kann man vielleicht besser investieren. Deswegen ist da die Frage halt, wie Sparta sich in den Verhandlungen zeigen wird.
Korrekt. Die Frage ist einfach, wie viel Geld hast du generell zur Verfügung? Es wird jetzt immer mal so gesagt, vielleicht 10 bis 15, wenn es gut läuft, kannst du ausgeben. Je nachdem, was du auf Abgangsseite vielleicht nochmal einnimmst. Und dann ist halt die Frage, möchtest du dann 4 Millionen für ein zentralen Mittelfeldspiel ausgeben oder vielleicht halt bis zu 5? Oder sagst du eher, ja, eigentlich bräuchten wir so einen 5-Millionen-Transfer in der Innenverteidigung, nicht halt auf der 6. Andere Frage, wenn du halt auf der Position wirklich was machen möchtest, kriegst du halt einen Spieler seiner Klasse, und ich finde, er hat eine sehr gute Klasse, für dann halt 4 bis 5 Millionen. Oder wirst du halt ja dann wieder kreativ und holst jemanden, deine Mannschaft nicht kennt, der das Team nicht kennt, der dann vielleicht aber schon Bundesliga-Erfahrung hat oder halt auch eben nicht. Da sind halt auch da sehr, sehr viele Variablen. Ich würde es versuchen, ihn zu halten, wenn du das vielleicht das Gesamtpaket bei 4 Millionen liegt oder bei 3,5, ja. Dann würde ich es, glaube ich, schon machen.
Ja, sehe ich auch. Und ich glaube, dass er auch, also ich kann, würde so einschätzen, dass er auch sich in Hamburg gut eingefunden hat, wohlfühlt und dass er, denke ich mal, gerne bleiben würde. Bei Sparta kommt es darauf an, er war ja im Endeffekt Riesentalent war er, ich habe mit 16 schon da gespielt, dann ein bisschen abgefallen und die haben quasi nicht mehr auf ihn gezählt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Sparta ihn jetzt, dass Sparta sich da auch vielleicht zu was Niedrigerem bereit erklären würde. Aber ja, aber dann haben wir natürlich noch andere Positionen. Ich glaube, ein Spieler, wo wir sagen, den müssen wir auf jeden Fall halten. Ich denke mal, du stimmst mir zu. Also Ludovic Reis, den musst du halten.
Absolut. Und da ist halt die Frage, da gibt es aktuell Gerüchte um dem FC Brügge. Er würde mit dem Verein Champions League spielen. Das sind halt nochmal dann andere Argumente, muss man sagen. Und dann ist halt die Frage, wie verbunden ist er zum HSV? Ich glaube, sehr, sehr verbunden. Er hat auch jahrelang versucht, mit dem HSV aufzusteigen. Jetzt hat er es endlich geschafft. Ist es dann für ihn jetzt mehr wert, quasi mit dem HSV Bundesliga zu spielen? Oder halt in eine vermeintlich, was heißt vermeintlich, in eine schwächere Liga zu gehen, aber halt Champions League spielen zu können? Wie, mit wie viel Geld kann Brügge locken? Mhm. So, das sind so die zwei Fragen, die man sich da stellen muss. An HSV-Stelle musst du ihn halten, außer da kommt jetzt Brügge und bietet dir halt 7, 8, 9 Millionen. Dann musst du, glaube ich, schon ernsthaft drüber nachdenken und überlegen, würden wir das Geld nicht sogar eventuell nehmen, weil dann haben wir finanziell deutlich mehr Spielraum für andere Transfers.
Ja, na gut, er hatte jetzt auch nur noch ein, also das ist jetzt das letzte Jahr, wo man noch Ablöse für ihn bekommt, stand jetzt. Ne?
Genau, dementsprechend wird es wahrscheinlich nicht auf 7 bis 8 Millionen hinauslaufen.
Ich würde gerade sagen, deswegen 3,5. Wahrscheinlich nicht die Riesenangebote reinflattern und dann muss man auch überlegen, will er verlängern, will er nicht verlängern, wenn er nicht verlängern will, dann sagt der HSV vielleicht wirklich, ja, dann müssen wir jetzt irgendwie auch mit ihm Geld machen, fände ich extrem schade, weil er halt, finde ich, eine richtige Identifikationsfigur geworden ist, auch jetzt in den unter Polzin wieder, klar hat er jetzt ein paar, hatte da Anfang der Saison ein paar Schwierigkeiten, jetzt unter Polzin wieder zu einem richtigen Leader geworden, jetzt auch gegen Ulm auf dem Platz und dann auch neben dem Platz die Ansage nach dem Aufstieg. Geiler Typ einfach. Und ich finde ehrlich gesagt, er ist bei euch unterbewertet mit 3,5 Millionen. Aber okay, er hatte eine etwas schwierigere Zeit vor ein paar
Monaten. Ja, mit vielen Verletzungen. Also er war ja schon mal bei, er war schon mal bei 5.
Ja, er war mal mehr. Aber ich finde, aktuell wäre er auch wieder da angekommen. Mal schauen, wie das Update kommt.
Ja, das kommt ja jetzt demnächst. Ende Mai, Anfang Juni gibt es dann die kompletten Updates. Da könnt ihr euch hier im Podcast natürlich auch schon drauf freuen, werden wir über jede Top-5-Liga berichten, über die Bundesliga, über die zweite Liga. Da gibt es natürlich dann wieder alle neuen Werte hier bei uns erklärt von dem Kollegen Tobias Kröger. Und da wird, denke ich mal, auch ein Ludovic Reis angepasst werden, auch nach oben. Das wäre für mich, glaube ich, fatal, wenn das, also da würde ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wenn ich jetzt sage, dass es da hochgeht. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Es gibt da jetzt noch nicht so wirklich super konkrete Gerüchte um Neuzugänge, aber ich habe mal wieder rumgestöbert und mal zwei Spieler mitgebracht, wo ich sage, vielleicht könnte das passen. Je nachdem, was halt mit einem Meffert passiert, was mit einem Elfatli passiert, was mit einem Ludovic Reis passiert, braucht man ja entweder einen Sechser, einen Achter. Wir haben jetzt noch gar nicht über Königsdörfer gesprochen, der jetzt klassisch Mittelstürmer ist, aber zuletzt ja auch diese Achterrolle eingenommen hat und eher offensiv interpretiert hat. Ich habe jetzt mal zwei genommen, das sind eher so klassisch Sechser mit vielleicht ein bisschen Tendenz zu einem Achter hin, aber eher klassisch Sechs. Einmal in der zweiten Liga geguckt, bei der Berliner Hertha, Pascal Clemens.
Okay.
20 Jahre alt, Markt mit 3 Millionen, hat nur noch bis 2026 Vertrag bei Hertha. Dementsprechend könnte er bei einem Jahr Restvertrag gar nicht so teuer werden. Ist ein spielstarker Sechser, ist noch entwicklungsfähig mit 20 Jahren, gilt als Riesentalent, hatte auch schon höheren Marktwert und das ist natürlich einer, der braucht Vertrauen vom Trainer und ein stabiles Umfeld. Das ist natürlich die Frage, wie stabil wird es beim HSV in der nächsten Saison werden, wenn nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sobald oben mitspielen, ist natürlich spannend. Wird auf jeden Fall spannend zu bewerten sein, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ruhigeres Umfeld als bei Hertha und das ist dann jemand, glaube ich, wenn der Vertrauen vom Trainer geschenkt bekommt, ein richtig, richtig guter Kicker.
Ja, definitiv. Bei Hertha habe ich auch gleich vielleicht noch ein paar Namen. Kann man es vielleicht mal generell gucken, aber das wäre cool. Das wäre auch wieder ein deutsches Talent. Aber ja gut, ich meine, Hertha ist jetzt vielleicht nicht in der Position, da so gut zu fahren. Also
das spricht gerade für uns. Ich meine, wir sind jetzt zum Glück aus dieser zweiten Liga raus und haben jetzt halt deutlich mehr, Argumente auf unserer Seite als Hertha.
Ja,
so viel Spielzeit hat Clemens jetzt auch nicht bekommen. War mal drin, wurde dann wieder rausrotiert. Also nicht der sehr unumstrittene Stammspieler, das auf gar keinen Fall. Aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Und sei es jetzt halt nicht direkt für die Startelf, aber für die Breite. Und das wurde ja beim HSV jetzt ja auch zuletzt offen verkündet, dass man entwicklungsfähige Spieler kaufen möchte. Das wurde ja zuletzt im Winter auch schon so gemacht. Und ich glaube, da passt eigentlich Pascal Clemens perfekt ins Profil rein. Ob man, wie gesagt, die Summe ausgeben möchte, ich glaube, du kriegst ihn vielleicht schon für 1,5-2 Millionen, je nachdem.
Ja.
Aufgrund des Restvertrages, dann ist das, finde ich, jemand, wo du sagst, das ist jetzt nicht so viel Geld, aber es könnte jemand sein, der dir in 2, 3, 4 Jahren, wenn du ihn auf ihn setzt, dir ja das 4, 5, 6-fache geben könnte in der Theorie.
Ja, definitiv. Hat ein großes Potenzial. Also siehst du die größte Baustelle eventuell im defensiven Mittelfeld aber?
Ich finde, Meffert ist ein super spielstarker Sechser und es ist auch, ich finde, er wird unterschätzt teilweise oder zu Unrecht manchmal zu stark kritisiert, aber ich finde trotzdem auch da, er hat noch nicht Bundesliga gespielt, beziehungsweise ich glaube, er hat ein Spiel gemacht.
Ja, kann sein, aber nicht viel. Nicht relevant, sag ich mal so.
Genau, nicht relevant. Das ist was man jetzt sagen kann, er hat Bundesliga-Erfahrung. Er ist meiner Meinung nach natürlich mit dem Ball super stark, aber gegen den Ball mit auch nicht dem größten Tempo ausgestattet. Und je nachdem, wie du halt das Spiel aufziehst, und ich bin mir, auch wenn der HSV sagt, sie wollen den spielerischen Ansatz pflegen, sie werden trotzdem viel gegen den Ball arbeiten müssen.
Ja, klar,
und ich
wird
glaube,
nicht so sein wie in der zweiten Liga.
Eben, da gibt es, glaube ich, Spieler, die da mehr Stärken haben als ein Jonas Meffert. Der ist für mich eher der klassische Sechser mit, ich lasse mich vielleicht ein bisschen fallen, ich hole mir den Ball ab, ich bin dieses Bindungsglied zwischen Abwehr
und Angriff
in der Offensive. Das macht er richtig gut im Spielaufbau. Aber ich glaube, dass du dann vielleicht doch eher den Sechser brauchst, der abräumt, der dazwischen geht, der aber auch natürlich dann Sachen spielerisch lösen kann. Und ich glaube, da könnte man überlegen, ist jetzt nicht meine Prior-Liste für, da musst du was machen, aber je nachdem, ob du Budget frei hast oder nicht und wer eventuell noch geht, ob du eine Elfatli weiter in eine IV brauchst oder so, das ist vielleicht eine Position, wo man was machen könnte. Nicht muss, aber könnte.
Ja, für mich steht es und fällt es dann auch damit, ob man, genau wie du sagst, ob eine Elfatli, weil das ist ja genau dieser Spielertyp eigentlich, den du gerade angesprochen hast, finde ich, aber den brauchst du dann in der IV vielleicht, je nachdem, was man da holt. Und dann hast du halt einen Meffert und einen Poreba kann das auch. Da würde ich dann eventuell auch noch Bedarf sehen. Vielleicht, ich weiß nicht, kann man wieder bei Vereinen gucken, die jetzt abgestiegen sind. Ich finde, oder vielleicht noch absteigen werden. Ist jetzt ein mega random Call. Aber ich habe mal bei Heidenheim geschaut. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass die drin bleiben in der Relegation.
Ja,
muss man also auch. Ja, muss man schauen. Aber einfach mal hypothetisch fände ich halt einen Spieler, Niklas Dorsch, mega interessant. Einfach mal so aus ich denke, dass der nicht gehen wird, wenn sie drinbleiben, aber wenn sie absteigen, könnte ich es mir sogar vorstellen. Sehr random. Ist jetzt kein Gerücht oder so, habe ich es einfach mal so in den Raum geworfen.
Viel Bundesliga-Erfahrung schon mitgebracht.
Genau das.
Eine andere Station. Ja, super ekelhafter Gegenspieler, glaube ich, gerade gegen den Ball. Gute Fernschüsse, die er auch noch hat. Also auf jeden Fall auch ein Spieler, den man auf dem Zettel haben könnte. Und wenn sie absteigen sollten, denke ich mal schon, dass das jemand ist, der weiterhin in der Bundesliga spielen möchte.
Gelb.
Da ist natürlich die Frage, ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie alt er ist, aber ich glaube, mit der Ende 20, genau, ist jetzt noch auch in einem Alter, wo man sagt, das kann man auf jeden Fall machen. Ist sogar in genau dem Alter von dem zweiten Spieler, den ich habe, der auch schon abgestiegen ist. Und zwar ist das marktwerttechnisch wieder ein Regal weiter oben. Aber wie gesagt, aufgrund des Abstieges kann man da vielleicht an Ablöse was machen. Ich spreche von Ibrahima Sissoko. 27, Marktwert 6 Millionen, mit dem VfL Bochum abgestiegen. Für mich einer oder wenn nicht sogar der beste Bochumer in dieser Saison. Körperlich unglaublich präsent, über 1,90 groß. Wie gesagt, je nachdem, was für einen Spielertypen du brauchst, kann Sissoko zu 100% passen. Das ist für mich gegen den Ball so eine Maschine. Das ist ein richtiges Monster. Und das ist für mich ein guter Kandidat, wenn du halt sagst, wir brauchen jemanden, der abräumt, der vielleicht dann aber auch nochmal im Umschaltspiel mit seinem Tempo, was er auch hat, nochmal Dinge, Umschaltsituationen kreieren kann. Das ist für mich ein sehr, sehr guter Call, ein sehr, sehr guter Sechser, den man holen könnte.
Ja, 100%. Den habe ich tatsächlich gerade, habe ich auch vorbereitet, habe ich auch auf die Transfermarktseite von ihm. Das wäre natürlich jetzt 6 Millionen Marktwert, hatte auch mal 8 Millionen Marktwert, natürlich mal auch internationale Erfahrung. Geiler Spielertyp, wie du schon sagst. Also muss ich nichts hinzufügen. Der beste Bochumer diese Saison, zweikampfstark, extrem zweikampfstark, aber muss man schauen. Ich denke mal, dadurch, dass Bochum halt abgestiegen ist, dass er halt auf jeden Fall zu haben wäre und dass er nicht mit in die zweite Liga gehen wird, also er wird nicht mit in die zweite Liga gehen. Aber und Bundesliga-Erfahrung, eine Saison, Straßburg gespielt, also mal schauen. Das wäre eine geile Option.
Das wäre eine sehr geile Option, ja. Bin ich völlig bei dir, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin generell gespannt. Ich meine, wir haben jetzt schon so viel gesprochen, wir haben so viele Namen genannt, so viele Eventualitäten, die da reinkommen, ist es macht, man merkt halt wieder, der HSV, er polarisiert einfach. Man möchte einfach über den HSV sprechen, egal ob man als HSV-Fan ist oder nicht. Egal, was du da jetzt bei Social Media schon wieder gesehen hast, es wird so viel diskutiert, sei es jetzt, welche Rolle spielt der HSV in der Bundesliga und so weiter und so weiter. Also da könnt ihr, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, was da passieren wird. Und wir gehen jetzt weiter zum Prunkstück der aktuellen Zweitligasaison, ich glaube, und das ist die Hamburger Offensive. Die beste der Liga, sowohl in Sachen Qualität als auch Quantität, sehr gut besetzt. Jetzt aber mit dem Aber oder mit dem Zumindest für die zweite Liga. Wir können jetzt ja mal schauen, ob das auch für die Bundesliga so ist. Links außen im Kader, Jean-Luc Dompé, 29, Marktwert 2,5 Millionen. Alexander Rössing, Les Zenit, 18, Marktwert 2 Millionen. Fabio Baldé, 19, Marktwert 1,5 Millionen. Levin Öztunali, 29, Marktwert 300.000. Den können wir aber, glaube ich, ja, getrunken ignorieren.
Definitiv.
Da hast du schon auf jeden Fall drei im Kader, die alle irgendwie so den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Zumindest Baldé und Dompé auf jeden Fall. Les Zenit ist jetzt, hat noch kaum Einsatzzeiten bekommen, aber wurde ja mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren verpflichtet im Winter. Stand jetzt sage ich, da musst du nichts machen. Du musst halt nur Dompé dazu kriegen, dass er auch defensiv arbeitet.
Dass er Bock hat, ja, definitiv. Also Dompé wurde ja nicht ohne Grund verlängert. Vor zwei Wochen, glaube ich, vom Spiel in Karlsruhe wurde es, glaube ich, angekündigt. Ne? War auch geil im Stadion dann angekündigt. Also der ist auf jeden Fall fest eingeplant für die erste Liga. Und ich glaube, das kann er auch. Also Zauberfuß, wenn er Bock hat, wissen wir alle. Absoluter begnadeter Dribbler und die Flanken auf Selke einfach, das passt einfach perfekt. Bei dem Lelisid, ja, hatte einen Einsatz gehabt, einen ganz ja,
ein, zwei Kurzeinsätze hat er gehabt.
Und das also, zwei, ja, kann man gar nichts.
Nicht so, dass man es beurteilen kann.
Kann man nichts zu sagen, aber gut, 2 Millionen Mark wird auch bei Transfermarkt wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wohl ein Riesentalent, ich meine, der wurde auch nicht ohne Grund geholt. Keine Ahnung, das ist so ein Spieler, wo man vielleicht irgendwie diese oder nächste, also kommende oder übernächste Saison, wird einfach mal reingeworfen, macht dann irgendwie ein geiles Tor und dann auf einmal ist er richtig gehypt und alle wollen ihn dann, fordern ihn dann. Da kann irgendwie, das ist so eine Wundertüte, da kann alles passieren. Baldé finde ich aber auch geil. Ein Junge aus den eigenen Reihen, der auch diese Saison durchgebrochen ist, klar, hat da auch eine riesen Konkurrenz, aber immer mal wieder reingekommen, immer mal wieder für Furore gesorgt, immer mal wieder Joker-Tore gemacht. Den sehe ich auch in der Zukunft extrem wichtig. Also Dompé ist ja 10 Jahre älter, ist ja 29, Baldé 19, also da weiß nicht, so ein Nachfolger von Dompé, kann man das schon sagen, irgendwann mal, weiß ich nicht. Aber den muss man auf jeden Fall aufbauen weiter.
Was ich auch ganz gut finde, das habe ich mit meinem Kollegen Lennart in der letzten Podcast-Folge schon besprochen. Aktuell haben wenig Bundesligisten so klassische 1-gegen-1-Spieler. Da hatte das so, Leverkusen hat das zum Beispiel, haben wir drüber gesprochen, hatte das Problem. Ja, die haben halt Frimpong und Grimaldo, aber das sind jetzt nicht die klassischen Dribbel 1-gegen-1-Spieler, die ins Duell gehen und die können mal eine 1.
Street-Footballer, die Bock haben.
Genau. So, und ich finde, davon hat der HSV gerade relativ viele. So, Dompé sowieso, Baldé, Lesidit kann es auch. Ein Sahiti macht es auch so.
Ja.
So, also ich finde, da kann die erste Liga gerade das, oder das kann gut sein für den HSV, dass sie aufsteigen, dass du jetzt halt auch Gegner hast, die sich jetzt halt nicht immer nur hinten reinstellen und ja, auf Konter spielen, auf Konter lauern, sondern dass du auch Teams hast, die halt einen gewissen Raum hinter der Kette anbieten, wo halt so 1-gegen-1-Spieler sehr, sehr wichtig sind. Und ich glaube, da kann halt so ein Baldé nochmal ein deutlich mehr den nächsten Schritt machen, anstatt halt, du stehst halt 20 Meter vor Tor auf der Seite und wirst gedoppelt oder kannst halt nicht machen. So, dann ist es natürlich auch für ihn schwer. So, das kann denen zugutekommen. Ich habe jetzt gerade schon zwei genannt auf der Rechtsaußenposition, Sahiti und Jatta. Können wir direkt ja mit reinnehmen. 26 Marktwert 1,5 Millionen oder Jatta 1,3 Millionen Marktwert. Das sind quasi 5 mit Öztunali 6 Spieler für die Außenbahn. Auch ein Königsdörfer könnte auch außen spielen. Ja. Das heißt, du hast da quasi 6 Stück für 2 Positionen, wo ich sage, du musst da jetzt nichts machen. Ich habe aber einen Spieler, wo ich sage, wenn der auf den Markt kommt, tu es bitte.
Okay, schauen wir, ob wir wieder denselben haben.
Ich bin wieder in Berlin und wenn ich in Berlin bin, weißt du, glaube ich, um wen es geht.
Ja, wir haben denselben.
Wir haben denselben, Fabian Reese. Er ist zwar offiziell linksaußen, kann aber natürlich logischerweise auch auf der rechten Seite spielen. 27 Marktwert, 4 Millionen, mit super viel Tempo ausgestattet, kämpferisch stark, leidenschaftlich. Wenn er irgendwie auf den Markt kommt, dann bitte, Stefan Kunz, wenn du den Podcast hörst, du musst alles versuchen, diesen Spieler zum HSV zu kriegen. Das wäre der, wenn du, angenommen, du hast Dompé auf links und Reese auf rechts und dann irgendwie einen Selke und Glatzel und oder Glatzel vorne drin im Sturm, da träumen viele Bundesligisten von, auch wenn du gerade erst aufgestiegen bist. Das ist eine geile Offensive.
Ja, das ist sehr brutal. Das ist sehr brutal. Klar, also da muss man versuchen, den zu holen. Auch hier wieder halt Hertha jetzt vielleicht nicht in der besten Verhandlungsposition, dadurch, dass sie jetzt den Aufstieg mit großem Abstand nicht geschafft haben, genau wie bei Clemens, aber ja, bei ihm ist halt das Ding, er liebt, glaube ich, wirklich Berlin, er bekennt sich ja auch mega zum Verein, er hat jetzt auch wieder verlängert, ich glaube im Januar wieder verlängert, ich weiß gerade gar nicht genau, auf jeden Fall bis 28 den Vertrag, 3 Jahre, also da weiß ich halt nicht, ob es von Spielerseite, also ich glaube, da kollidieren gerade so seine Emotionen. Also ich glaube, er liebt Berlin mega, aber er muss halt den nächsten Schritt gehen. Er ist halt zu gut für die zweite Liga, das können wir, glaube ich, ganz klar so sagen.
Ja, wenn er nochmal Bundesliga spielen möchte.
Dann muss es jetzt sein. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er ist 27, wird 28 Ende des Jahres. Dann muss es jetzt sein.
Würdest du sagen, da gibt es noch andere, oder wenn Rehse auf den Markt kommt, hätte der HSV realistische Chancen, oder sagst du, da sind andere Bundesligisten, die dann vielleicht sogar noch mal mehr Chancen haben und der HSV ist Außenseiter?
Ich wüsste gerade nicht, wer. Also ich glaube, der HSV durch den Aufstieg ist eine Riesenchance, weil, mir fällt jetzt gerade keiner ein, der wirklich, wo Rehse auch gesetzt wäre, so ein Schlüsselspieler werden kann wie wir, wie bei uns. Mhm. Weil ich glaube jetzt nicht, dass ein Dortmund, Leverkusen, Bayern, Frankfurt, Leipzig für ihn gehen wird, glaube ich nicht. Deswegen, der Rest, fällt mir jetzt kein Verein ein, wo ich ihn jetzt mega sehe, auch wo er reinpasst direkt, der jetzt einen riesigen Pull hat, den wir nicht haben. Finanziell, klar, hat Kunz auch gesagt, sind wir irgendwie noch nicht sofort auf dem Level, ich glaube, er hatte gesagt, noch nicht auf dem Level wie Mainz und Union Berlin, hat ja, er, glaube ich, so gesagt, nicht sofort, weil es einfach natürlich auch Zeit dauert, dass wir 1-2 Jahre uns etablieren, aber also vielleicht könnten einige Vereine ein bisschen mehr zahlen, aber ich glaube, dass Finn Rehse auch sowas wie diese Start der Verein, die Fans, dass sowas auch ein Riesenfaktor ist, was man bei Berlin merkt. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, dass wir gute Chancen haben. Falls er gehen will.
Bin ich zu 100% bei dir. Könnt ihr natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Fabian Rehse, ist das jemand, der ja Berlin überhaupt verlassen würde? Und wenn ja, wohin geht's? Wie viele Chancen hätte der HSV? Wir waren im Überangebot auf den Flügeln und wir haben auch eigentlich, Stand jetzt zumindest, ein Überangebot im Sturm in Sachen Qualität. Im Kader Robert Glatzel 31, Marktwert 3 Millionen, Ransford Königsdörfer 23, Marktwert 3 Millionen, Davy Selke 30, Marktwert 3 Millionen, Otto Stange 18, Marktwert 2 Millionen.
2 Millionen hat er schon, habe ich auch nicht gesehen.
Ja, es ist ordentlich aufgewertet worden. Ja. Andras Nemeth 22, Marktwert 56.000, Leihrückkehr von Preußen Münster. Tom Sanne 21, Marktwert 250.000, Leihrückkehr von FC Dordrecht. Die beiden letztgenannten können wir, denke ich mal, kurz machen. Nemeth stand in 20 von 31 Spielen bei Münster auf dem Platz, nur ein Drittel der gesamten Spielzeit absolviert und kein einziges Tor geschossen bei 3 Vorlagen. Ja. Tom Sanne kam in der zweiten niederländischen Liga auf 9 Einsätze, kein einziges Mal von Beginn an und ohne Torbeteiligung. Also das sind zwei klassische Kandidaten, die entweder komplett abgegeben werden oder nochmal verliehen werden. Ich kann mir schon vorstellen, so ein anderes Nemeth, den gibst du komplett ab. Sandel verleihst du vielleicht.
Dann denke ich auch, wird nochmal verliehen. Aber werden beide auf jeden Fall keine Rolle spielen nächste Saison.
Richtig, dann kommen wir zu den ja 4 Namen, mit denen wir Stand jetzt hoffentlich vielleicht in die Saison gehen. Am spannendsten ist natürlich die Zukunft von Davy Selke. Es hieß eigentlich, dass sich der Vertrag durch den Aufstieg verlängert. Jetzt gab es einmal die Meldung von Florian Plettenberg, dass sich der Vertrag doch nicht automatisch verlängert hat. Die Chancen sollen wohl aktuell 50-50 stehen, was einen Verbleib betrifft. Muss man von HSV-Seite alles tun, um Davy Selke zu verpflichten, weiterzuhalten?
Boah, das ist echt, glaube ich, so die Personalie, die gerade die heißeste Personalie, ne? Also eigentlich, wenn man sich die Saison anguckt, die er gespielt hat, wo er nur als Backup geholt wurde für Glatzel, dann so aufgedreht hat, auch, glaube ich, neben dem Platz ein absoluter Leader ist und auch eine Inspiration für einen Spieler zum Beispiel wie Otto Stange, die sind ja sehr close, sagt man auf jeden Fall. Andererseits aber, ja, und er hat auch Bundesliga-Erfahrung. Andererseits aber hat man auch in den letzten Jahren gesehen, dass es in der Bundesliga für Selke dann nicht so einfach war, vor allem bei Köln jetzt auch das Jahr davor.
Wobei er ja getroffen hat und leider da, muss man sagen, in der Saison super viel verletzt, weil sie
abgesetzt sind.
Aber er hat ja trotzdem seine 6-7 Buden gemacht. Also ich kann mir sogar vorstellen, wenn der fit gewesen wäre, hätte er seine 10-15 vielleicht gemacht.
Vielleicht. Also ich sage nicht, dass er nicht Bundesliga-tauglich ist. Gar keine Frage. Er ist auf jeden Fall Bundesliga-tauglich. Nur da wir halt dann jetzt wir haben jetzt 4 Optionen da vorne. Und ich habe gehört, dass er wohl viel bessere Angebote anscheinend hat, finanziell und auch aus Ausland, auch aus, man sagt, auch irgendwie aus Arabien, aus Saudi-Arabien, weiß ich nicht, aber aus dem Ausland auf jeden Fall, die deutlich finanzstärker sind. Und dann kommt es halt einfach darauf an, was du halt geboten bekommst. Also ich würde ihn jetzt nicht um jeden Preis halten, muss ich sagen, ich liebe den Typen, aber das ist ein 3 Millionen Markt, er ist 30, wenn du jetzt über 5 Millionen geboten bekommst, theoretisch, dann musst du auf jeden Fall drüber nachdenken. Es kommt darauf an. Also ich würde ihn gerne halten, aber einfach für die Kaderplanung gibt es da auch eine Schmerzgrenze.
Ja, absolut. Bin ich völlig bei dir. Man muss sich halt auch da jetzt entscheiden, welches System spielst du. Willst du ein 4-4-2 spielen? Willst du mit einer Spitze spielen? Weil dann wird's, wenn du mit einer Spitze nur spielst, wird's ein Kriegen, ein Streiten und Kratzen um die Position. Du hast ja mit Robert Glatzel quasi eigentlich genau den gleichen Spielertyp im Kader.
Ja.
Und was man gemerkt hat, finde ich, jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man hatte mal ein Backup für Glatzel.
Das war halt, also ohne Selke wären wir niemals aufgestiegen, ohne diesen Backup.
Hundertprozentig. Die letzten Jahre hattest du Nemeth und Co. die ganze Zeit, die aber keine Tore garantiert haben. Und jetzt hast du mal wirklich einen Ersatz oder ein Backup bekommen, der deutlich mehr ist als ein Backup war, sondern halt jetzt im Endeffekt Torschützenkönig wahrscheinlich in der zweiten Liga mit über 20 Buden. Dementsprechend, klar, es wäre cool, wenn du ihn halten könntest, weil auch, glaube ich, gerade außerhalb des Platzes so viel reinbringt für die Truppe in Sachen Emotionalität und Mentalität. Aber auch da, wie du gesagt hast, nicht um jeden Preis, weil du vom Prinzip her den Spielertyp Glatzel da schon hast. Es ist schwer, es ist sehr, sehr schwer.
Da ja, also ich wünsche mir, dass wir ihn halten, auf jeden Fall, weil er hat so eine Identifikationsfigur geworden. Und ich finde auch nicht, dass wir zu viel, also wir haben zwar 4 Mittelstürmer nominell, ich finde auch nicht, dass es zu viel ist, weil für die erste Liga brauchst du halt Breite. Also wenn wir jetzt Selke irgendwie abgeben müssen, weil es einfach finanziell so lukrativ ist, dann finde ich auch, dass wir noch vielleicht einen holen sollten, weil es einfach, wie du schon sagst, so wertvoll war, falls sich ein Glatzel dann wieder mal verletzt oder ein anderer, dass du dann den wirklich 1-1 ersetzen kannst. Und das konntest du halt sonst nie. Und deswegen finde ich, für die erste Liga solltest du nicht den Fehler machen und sagen, wir brauchen jetzt einen Stürmer weniger oder so. Also erst recht nicht in der ersten Liga.
Ja, genau. Und da gibt es auch Gerüchte um Mattia Frigan, 22, Marktwert 5 Millionen, wie Luka Vuskovic aktuell bei Westerlo. Hat 9 Tore und 3 Vorlagen in 29 Spielen gemacht in Belgien, aber in den League-Playoffs zuletzt jetzt 4 Tore in 8 Spielen. Vertrag bis 2028, 1,85 groß. Der soll schon wohl quasi der ausgemachte Selke-Ersatz werden oder sein, wenn Selke nicht beim HSV bleiben würde. Generell Stürmerposition, was ich glaube ich auch ganz gut finde, du hast da jetzt quasi sehr viele Möglichkeiten, dein Spiel aufzuziehen. Also du hast mit Königsdörfer einen, der es mag, wenn man halt ja Raum hinter der Kette hat. Du hast aber auch quasi mit Selke und Glatzel diesen Wandspieler, der Gegenspieler bindet, der dann vielleicht Räume für andere schafft. Also du hast da eine gute Flexibilität und deshalb würde es mich auch einfach freuen, wenn man Selke behält. Nichtsdestotrotz, ich kann ihn verstehen, wenn er sagt, finanziell mit 30.
Mit 30, ja, nur letzten Riesenvertrag nochmal, ja klar.
Also wenn er jetzt Mitte 20 wäre, würde ich sagen, gut, dann mach's doch jetzt mit dem HSV, du hast es geschafft. Jetzt mit 30, ich würde es verstehen, ich würde es nicht natürlich irgendwie auch nicht cool finden, aber es wäre zumindest, ja, kein Beinbruch jetzt. Aber ja, könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, sollte man mit Selke weitermachen, soll man ihn abgeben, mit um welchen Preis, also was wählt ihr, wie wären eure Rahmenbedingungen quasi und wenn man Selke nicht halten kann, wen müsste man da noch holen? Dann sind wir auch schon jetzt nach, ja, mehr als einer Dreiviertelstunde über den HSV. Wir
können noch eine Stunde weiterreden über den HSV.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben an der Oberfläche gekratzt.
Ja.
Und da kann es natürlich in den nächsten Tagen nochmal heißer werden, wenn es dann auch konkrete Gerüchte gibt, die es jetzt, Stand jetzt noch nicht gibt. Wir haben ein paar Namen reingeschmissen, die wir cool finden würden. Ihr, wie gesagt, schreibt gerne eure Vorschläge rein. Finn, ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, ob dann irgendeiner von unseren Vorschlägen dann vielleicht auch kommen wird.
Ich hoffe doch, damit wir jetzt nicht komplett daneben lagen.
Dann kannst du vielleicht nochmal zum und dann du hast gecallt.
Richtig. Vielleicht zum Abschluss nochmal von dir eine Einschätzung. Man ist jetzt aufgestiegen, man möchte sich natürlich etablieren und wir haben jetzt auf dem Dienstag aufgenommen, der Aufstieg ist nicht lange her. Wo enden wir in der Saison?
Boah, so schwer. So schwer. Ich habe tatsächlich gestern mit Simon Terodde geredet, ihn das gefragt und er hat gesagt, wir werden 12. Hat er eingeschätzt. Also
das würde ich mit Kusshand sofort unterschreiben.
Habe ich auch gesagt, das würde ich sofort nehmen. Also für mich ist, also ich denke mal, dass wir jetzt kein Heidenheim werden, die sich direkt für Europa qualifizieren. So,
nein.
Was sollten wir vielleicht weil das ist ja in Hamburg immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann direkt irgendwie größenwahnsinnig wird. Ich glaube, wenn wir eine sichere Saison spielen, dass wir irgendwie zwischen 12 und 14 irgendwie landen und uns aber vielleicht 2, 3, 4 Wochen vor Ende der Saison schon den Klassenerhalt sichern, ja, dann bin ich so zufrieden, wirklich.
Ja.
Dann bin alles, also wenn wir nicht bis zum Ende irgendwie kämpfen müssen, das ist doch perfekt, oder? Und dann kannst du Step by Step irgendwie dich etablieren in der Liga.
Dein Wort in Gottes Ohren, das würde ich auch sehr gerne so nehmen und unterschreiben. Wie gesagt, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Und dann hören wir uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao.